Ich habe einfach nicht realisiert, als Kind ganz vieles nicht realisiert. Das war auch ganz viel Gehirnwäsche. Ich glaube, ich kann bis heute eine Kalaschnikow auseinanderbauen. Das habe ich in der Schule gelernt. Mein inneres Feng Shui ist mir wichtiger als negative Gefühle.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Genau, und das klären wir auch wieder diese Woche. Hier ist Viktoria Reichelt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit, der Podcast über die politische Vision von denen da oben. Kleiner Gag. Und heute sitzt mir einer gegenüber, und zwar der Co-Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nuripur. Hallo.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe natürlich mal ein bisschen gegoogelt, was man so über Sie wissen muss. Sie sind Bundestagsabgeordneter seit 2006. Sie haben Germanistik und Soziologie studiert und beides nicht abgeschlossen, korrekt?
Korrekt.
Sie sind Frankfurt-Patriot.
Richtig.
Und auch Eintracht-Ultra.
Aber ja.
Korrekt, ne?
Und Sie, wobei, stopp, also Ultra ist ja wirklich auch eine feste Größe, wenn ich jetzt sage, ich bin Ultra, sind die Ultras beleidigt, aber die haben recht.
Also ein softer Ultra, jetzt nicht
die
bei den
Ultras
Hooligans
haben einfach
ganz
recht
vorne.
Und das ist schon religiös auch
okay.
Bei mir.
Okay, gut. Sie haben im Podcast meiner Kollegin Jasmin Embarek im Herbst letzten Jahres gesagt, regieren gerade bedeutet Kompromisse machen, Zitat, die teilweise echt schmerzhaft sind, die ich nicht so machen würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Und da kann ich Sie jetzt heute beglückwünschen, weil Sie sind ja in einer absoluten Mehrheit. Sie müssen halt gar keine Kompromisse machen. Wie fühlt sich das an?
Läuft bei mir.
Ja?
Ja.
Schön. In unserem Podcast reden wir ja mit unseren Gästen über ihre ganz private politische Vision für Deutschland, wenn sie die absolute Mehrheit hätten. Und dazu bringen uns unsere Gäste und Gästinnen auch immer ein Zitat mit. Herr Nuripur, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Tell him about a dream. Das ist, ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Es gibt diese weltberühmte, unglaublich berührende, großartige Rede von Martin Luther King. Die hat er gehalten vor dem Lincoln Memorial in Washington bei einem Marsch von über 1 Million Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung und Segregation. Und die Vorgeschichte dieser Rede ist, er hat kaum Zeit gehabt, sich vorzubereiten, war die ganze Zeit unterwegs, um zu mobilisieren, damit genug Leute zusammenkommen. Und NAACP, seine Organisation, die bis heute vielleicht wichtigste für die Rechte der African Americans, hat damals ihm eine Rede geschrieben und die hat er sich nicht angeguckt, sondern beim Frühstück vor der Rede überhaupt die Zeit gehabt, drauf zu gucken. Und ich habe die Rede auch schon mal ganz gelesen, die liegt in der Congressional Library in Washington und die ist sehr solide, gut, aber die wäre nicht historisch. Und als er da drüber gesessen hat, ist einer seiner wichtigsten Getreuen, nämlich die weltberühmte Gospelsängerin Mahia Jackson, vorbeigekommen, hat gesagt, ich weiß ja, dass du dich vorbereitest, ich weiß nicht, was du sagen willst, but tell him about a dream. Und man sieht in der Rede, dass er in der Mitte irgendwann mal merkt, das ist gut, aber das zündelt nicht richtig, dann guckt er nicht mal auf sein Manuskript, sondern der redet nur noch frei. Dann wird das historisch, dann wird es unglaublich, dann redet er von seinem Traum von der Gleichberechtigung aller, egal wo, was sie für eine Hauptfarbe haben und so weiter. Ich finde, zwei Sachen lernt man aus diesem Zitat. Erstens, die Rolle der Frauen in der Geschichte ist mal wieder komplett runtergebuttert und die Geschichte von Mahia Jackson kennt ja niemand.
Nee.
Oder kaum jemand, aber die Geschichte der Rede. Und das Zweite ist, sie hat einfach recht, man sollte einfach mal sein Herz sprechen lassen und man sollte nicht immer nur versuchen, scripted irgendein Zeug zu erzählen. Hauptsache, man macht keine Fehler. Wenn man kein Herz hat, keinen Mut hat, dann erreicht man die Leute nicht.
Wie viel sprechen Sie denn scripted anteilig?
Wie viel? Auch das müssen meine Leute fragen, die mir aufschreiben, was ich sagen soll. Ich komme damit nicht so richtig klar. Ich glaube, ich bringe teilweise meine Leute zur Verzweiflung. Es ist halt auch nicht ganz so fehlerfrei, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute das Gefühl haben, er will was und er sagt, was er wirklich will und spielt nicht hinten rum. Das ist, glaube ich, wichtiger als Fehlerfreiheit.
Okay, das hat ja was mit Rhetorik zu tun. Rhetorik in politischen Anlässen, wie viel man da auch Herzblut raushört. Hat es auch inhaltlich was mit Ihrer politischen Vision zu tun?
Ich glaube, dass wir in diesem Land, Sie haben gerade einen Podcast ja schon mal von der Kollegin erwähnt, da ging es um das Thema Fehlerkultur. Wir haben in diesem Land gerade auch in der Politik zu wenig davon. Man muss auch mal Fehler machen dürfen, weil wer keine Fehler macht, ist eine Maschine und kein Mensch. Und geht nicht darum, dass man jetzt große Verantwortung einfach mal vor sich schmeißt und sagt, ich mache jetzt einfach, worauf ich Bock habe, guck mal, was passiert. Natürlich, gerade in der Demokratie gibt es ganz viele Korrektivsysteme und das ist auch gut so, aber wirklich jedes Wort abwägen, bevor man labert, ist doch furchtbar.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, tell them about the dream oder Ihnen das anweisen würde, wenn Sie jetzt gleich eine richtige Rede halten müssten, was würden Sie da erzählen? Was ist denn Ihr Traum politisch?
Der Traum ist ein bisschen größer als einzelne Politikfelder oder Dinge, die man tut. Und das ist, dass wir Frieden und Freiheit schaffen, zu verteidigen und in die Welt hinauszutragen. Ich kann das an einzelnen Beispielen darstellen. Ich war 18 Mal in Afghanistan und es ist nicht erträglich zu sehen, dass all diese Träume dieser Frauen und Mädchen gerade irgendwie quasi zu Hause eingefärscht werden von den Taliban und wir versagt haben als diejenigen, die versucht haben, diese Träume denen zu helfen, die Träume zu verwirklichen. Aber ich bin im Land aufgewachsen ohne Frieden und Freiheit, im Krieg, in der Unterdrückung. Ich habe Verwandte und Onkel gehabt, die erschossen worden sind, die an der Front waren und nicht wiedergekommen sind. Ich habe so viel Grausamkeit erlebt. Okay, ich mach's mal so. Mein Traum ist, dass auch diejenigen, die Gott sei Dank keine Unfreiheit erlebt haben, den Wert von Freiheit kennen und auch bereit sind, dafür zu kämpfen, weil es lohnt sich.
Was Sie gerade ansprechen, ist ja, dass Sie in Teheran im Iran geboren sind und damit 13, glaube ich, nach Frankfurt gekommen sind mit Ihrer Familie.
Wohin sonst?
Wohin sonst? Das kann ich jetzt als Wahlberlinerin natürlich nicht ganz bestätigen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Nehmen Sie uns mal mit, wie war das, in einem Land wie Iran aufzuwachsen?
Das Gruselige ist ja, wenn ich darüber nachdenke und versuche, meine Gefühlslage im Alter von 10, 11 mir zu vergegenwärtigen, würde ich sagen, ich hatte eigentlich eine coole Kindheit. Ich habe einfach nicht realisiert, als Kind ganz vieles nicht realisiert. Das war auch ganz viel Gehirnwäsche. Wenn wir Militärkunde hatten in der Schule, und gelernt haben. Ich glaube, ich kann bis heute eine Kalaschnikow auseinanderbauen. Zusammenbauen hoffentlich nicht, aber auseinander, das habe ich in der Schule gelernt. Das war ein Schulfach. Ich war mit meiner Oma unterwegs, an ihrer Hand, da war ich noch relativ klein. Die haben eine Frau öffentlich ausgepeitscht, weil die zu dünne Strümpfe anhatte, mitten im heißen Teheraner Sommer. Es gibt ganz viele solche Dinge, die hochkommen. Die Nacht, in der mein Onkel erschossen worden ist und vieles andere mehr. Es ist aber nicht meine Geschichte und das ist ungemein wichtig gewesen für mich zum Verarbeiten, das auch zu realisieren. Ich erzähle diese Geschichten, weil ich gelernt habe, das geht nicht um meinen Schmerz, es geht darum, dass Generationen von Menschen diese Traumata erlebt haben, dass sie das alles durchlebt haben und es bis heute in vielen Ländern so ist, auch im Iran weiterhin, dass Menschen das erleben. Neulich sagte jemand zu mir, vor 2 Jahren wurde ja im Iran eine Frau totgeprügelt, Master Gina Amini, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen hat. Ey, das ist seit 44 Jahren so. Und deshalb, das Schweigen ist halt keine Option und wie gesagt, sich dem zu stellen ist schmerzhaft, aber das hilft zu wissen, dass man damit nicht allein ist.
Wie blicken Sie denn jetzt als jemand, der in Iran geboren ist? Sie haben das gerade schon gesagt, die Aufmerksamkeit für den Iran ist so, verläuft so ein bisschen wellenmäßig, ne? Also irgendwie Ende 2022 mit dem, was Sie angesprochen haben, mit den Frauenprotesten, dann ebbte das wieder ab. Jetzt ist Iran gerade im Fokus wegen des direkten Angriffs auf Israel. Wie blicken Sie aktuell auf diesen Konflikt?
Ich war mal mit dem Generalsekretär der FDP, der auch im Iran, ich glaube, der war bis 12 im Iran, der auch im Iran aufgewachsen ist, mal bei einem Interview und erste Frage war, das Thema war Herkunft und wie seid ihr angekommen, was habt ihr gelassen? Wir haben auch viel gelacht, aber die erste Frage war, wenn Sie an den Iran denken, was ist Ihr erstes Gefühl? Und die Antwort, die wir zeitgleich gegeben haben, war Schmerz. Und es ist auch jetzt wieder sehr schmerzhaft zu sehen, dass der Iran, nachdem ich als Kind auf dem Schulhof, bevor ich in die Klasse kommen durfte, schreien musste beim Morgenappell, Israel muss zerstört werden, also es ist Staatsdoktrin seit über 40 Jahren, dass die das jetzt versuchen zu realisieren mit Tonnen und Hunderten von Drohnen und Raketen. Und es ist auch schmerzhaft, wenn man dann mit Leuten, die man dort kennt, mit den Meinigen, sage ich jetzt mal ein bisschen kryptisch, spreche und ich merke, wie groß ihre Angst ist vor einem großen Krieg. Dass das Regime sich verkalkuliert hat, dass das fürchterlich ist, dass sie sich mal mit einer Atommacht, namentlich Israel, anlegen, dass sie nicht wissen, ob jetzt der ganz große Krieg kommt. Also die Kriegsangst, die Menschen, die Kinder in Israel in die Bunker gejagt hat, auf einer anderen Stufe, auf einer anderen Art, die gibt's bei den normalen Leuten im Iran auch.
Sie haben gerade gesagt, Teil der iranischen Staatsräson ist die Zerstörung Israels. Jetzt sind Sie in Deutschland in einer Regierungspartei, in einem Land, in dem Teil der Staatsräson ist, Israel zu schützen, das Existenzrecht Israels zu schützen. Wann ist das bei Ihnen so umgekippt oder wann haben Sie auch als Jugendlicher das angefangen zu hinterfragen, was Sie da in der Schule gerufen haben, so wie alle anderen Schüler und Schülerinnen halt auch?
Ich saß in einer Klasse, als wir das erste Mal über den Sechstagekrieg geredet haben, in der Musterschule in Frankfurt am Main. Und das war 6. oder 7. Klasse. Und da sagte dann, erzählte die Lehrerin, was der Sechstagekrieg ist und die Angriffe aller arabischen Staaten auf Israel auf einen Tag zur Zerstörung des Landes. Und da sagte ich, aber die Israelis haben ja den Krieg gar nicht gewonnen. Das waren doch die Amerikaner und die Franzosen, die für sie gekämpft haben und die Briten. Und die gucken mir und sagen, wie kommst du auf den Scheiß? Ja, jetzt habe ich in der Schule im Iran gelernt. Dann hat sie mich ausgelacht, haben alle mitgelacht, das war peinlich. Aber die hat mir ein Buch gegeben zum Lesen. Damit ich mich ein bisschen aufschlaue und damit ich nicht den Schwachsinn, den ich im Iran in der Schule an Propaganda aufgesogen habe, auch hier irgendwie einfach immer weiterhin vor mich hertrage. Und wir sind, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, 1-2 Jahre später sind wir als Klasse dann in Schindlers Liste gegangen. Alles verändert, die gesamte Sichtweise, den ganzen Schwachsinn, den ich in der Schule mitbekommen hatte, das hat's ausgewaschen. Dann war ich später in Israel, in meinem iranischen Pass, geht allen so, die einen iranischen Pass haben, steht, ich darf nicht nach Israel, sonst komme ich bis zu 2 Jahre ins Gefängnis. Danach war ich in Israel und natürlich ist es so, dass ich als Abgeordneter im Deutschen Bundestag die Interessen der Menschen in Deutschland vertrete. Und das ist gut, dass wir an der Seite Israels stehen und uns verpflichten zum Schutz der Existenz und der Sicherheit des Landes. Und das ist nicht nur historisch begründet, aber auch.
Ja, ich glaube, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden drüber reden, aber es soll ja hier gar nicht so stark um tagesaktuelle Politik gehen. Wir haben schon darüber gesprochen, es soll um Ihre politische Vision für Deutschland gehen und wir gehen jetzt mal quasi eine Stufe runter von dem Traum, den Sie skizziert haben, runtergebrochen in 3 politische Reformbewegungen, die Sie als erstes umsetzen würden, wenn Sie mit den Grünen die absolute Mehrheit hätten. Und da kommen wir jetzt auch zu einem sehr deutschen Thema auf eine Art. Wir können ja mal reinhören.
Den Wohnsitz ummelden, Personalausweis beantragen, Volksabstimmungen unterschreiben. In Österreich geht das alles mit einem Klick in einer App und auch ganz ohne monatelanges Warten auf einen Termin. In Deutschland sind wir davon noch weit entfernt. Von insgesamt 581 Behördendienstleistungen können Bürgerinnen und Bürger bundesweit lediglich 81 komplett online nutzen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verbraucherportals Verivox. Laut Bund konnten zwar zahlreiche Online-Dienste entwickelt werden, die aber oft nur in einzelnen Ländern oder Kommunen verfügbar sein.
Ja, so viel zum Status quo. Herr Nuipo, was machen wir da?
Wir müssen 2 Dinge tun. Erstens müssen wir die Verwaltung komplett digitalisieren. Wir drehen alle durch, so wie es ist. Keiner kann. Ich kann mal 100 Beispiele erzählen aus meinem eigenen Leben, aber es können alle. Wie langsam das teilweise ist. Das ist zum Mäusemelken. Ich habe meinen ersten Wohnsitz in Berlin, weil ich gerade als Parteivorsitzender sehr viel hier in Berlin sein muss. Ich hatte letztes Jahr ein halbes Jahr keinen Personalausweis, der gültig war.
Offenlegung, ich habe auch keinen gültigen Personalausweis gerade.
Aber ich bin die ganze Zeit mit dem Reisepass in der Tasche durch die Klingel. Es ist irre. Ich habe keinen Termin gekriegt.
Ja.
Genau? Sie kriegen keinen Termin?
Nee.
Ja, das ist halt einfach wow. Es gibt im Übrigen eine Verpflichtung für jeden Staatsbürger, seinen Personalausweis in der Tasche zu haben, aber den gibt's halt nicht. Und das ist einfach frustrierend für alle. Aber wir können hunderte so Beispiele alle miteinander benennen. Ich will jetzt mal ein sehr akutes hier nochmal aufzeigen. Als ich Anfang der 90er Jahre sogenannter Kunde war der Ausländerbehörde in Frankfurt, stand ich 4:30 Uhr morgens an in der Mainzer Landstraße. Bekam dann vielleicht einen Termin 11.30 Uhr. Dann kam ich da rein, da saß ein Beamter, der war einfach nur müde und überfordert und hatte echt Stress. Und das hat man ihm angesehen. Und man konnte es ihm auch nicht wirklich verdenken, der war schlecht gelaunt. Holte ein Post-it, fragte Name, Geburtsdatum. Dann kritzelte das drauf, stand auf, ging in den Keller, suchte meine Akte. Davon hing meine Existenz ab, ob er die Akte findet oder nicht oder was passiert jetzt eigentlich so. Davon hing ab, ob ich in Deutschland bleiben darf, ob ich eine Arbeitserlaubnis beantragen kann. Wir haben in Deutschland immer noch eine dreistellige Zahl von Ausländerbehörden, die sind genauso. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt 33 Jahre her und es ist immer noch so, das ist nicht auszuhalten. Das erste ist, die Verwaltung muss digital sein, sonst drehen wir alle durch und sind wir zu langsam. Das zweite ist, Wir haben einfach ganz viele Auflagen, die einzeln alle Sinn machen. Aber zusammen verliert alle irgendwann mal den Überblick.
Ich glaube, da kann ja auch gar niemand so richtig gegensprechen. Ne? Also alle sind sich irgendwie schon ewig einig in Deutschland. Ja, das muss alles digitaler werden. Ich glaube, was mich immer so brüskiert und alle anderen auch, ist ja auch der Kontrast, den man hat. Einerseits sein normales Leben. Ich meine, sie haben eben auch auf ihre Apple Watch geguckt und irgendwas da eingegeben. Hinweis, es gibt noch andere Marken, bei denen man solche Watches kaufen kann. Ist ja hier öffentlich-rechtlich. Und ich kann auf meinem Handy in Echtzeit mit irgendwelchen Leuten am anderen Ende der Welt sprechen und bei irgendeinem Online-Versandhändler kann ich auch noch mit dem Chatbot sprechen und so. Aber die Beamte, die 2 Kilometer von mir sitzt, die ist unerreichbar für mich. Und das ist ja dieser Kontrast, glaube ich, an dem sich viele aufreiben. In Estland, in Finnland, in Schweden, you name it, gibt es ja eine App, in der ich das alles regeln kann. Jetzt stellt sich ja die Frage, ich glaube, dass das passieren muss, ist allen, ne, da sind sich alle einig, warum ist das nicht so?
Die Esten sind, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube 91 oder 92 unabhängig geworden. Die erste Regierungserklärung quasi damals war, wir wollen eine digitale Verwaltung. Dann haben sie angefangen, die gesamten 90er Jahre das aufgebaut und seit 20 Jahren ist alles normal, dass es da digital ist. Nun hatten sie auch diese Stunde Null quasi nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, wo sie das neu aufbauen konnten. Aber es ist ja nicht nur da so. In Polen im Regionalzug gibt es einen Volksaufstand, wenn der WLAN nicht funktioniert. Und wenn man nicht an jedem einzelnen Sitzplatz eine Steckdose hat, ist doch normal. Wir haben einfach jahrzehntelang die Modernisierung von all dem verpennt. Und jetzt müssen wir es mit großer Geschwindigkeit nachholen.
Jetzt hat ja die GroKo 2017 ein sogenanntes Online-Zugangsgesetz beschlossen. Herr Nuripur schläft jetzt gerade ein, für alle, die dies nicht sehen, weil sie es nur hören. Also da stand ja in großer Kritik, da gibt es einige Konstruktionsfehler. Irgendwie wusste am Anfang gar niemand, was muss man jetzt eigentlich alles korrigieren. Keiner hatte eine Übersicht, ne? Was funktioniert, was nicht. Gleichzeitig gibt es zu wenig IT-Kompetenz in der Verwaltung. Also wie soll ein Bürgermeister, der da 8 Leute hat, dann noch wissen, welche Services er genau braucht? Und das dritte Problem ist auch, dass die Register ja alle isoliert sind. Das heißt, keiner weiß irgendwie, wo ich wohne und noch, aber alle anderen Sachen über mich auch. Das ist ja alles quasi so Inselkompetenzen. Und das vierte Problem ist, dass bundesweitliche Standards fehlen. Das heißt, diese Systeme in 16 Bundesländern kommunizieren ja auch noch alle miteinander nicht. Sie haben jetzt mit der Regierung einen neuen Versuch gestartet, das sogenannte Online-Zugangsgesetz 2.0. Und wenn ich jetzt richtig gelesen habe, hat jeder Bundesbürger dann ab 2028 ein Recht darauf, die meisten Behördengänge online zu erledigen. Jetzt frage ich mich ja, 2028, ist das überhaupt realistisch? Also wie soll das gehen? Diese ganzen kommunalen Verwachsungen, föderalen Verwachsungen aufzulösen bis dahin?
Ich soll ja hier sagen, was ich mit der absoluten Mehrheit machen will. Und das Thema ist nicht die Digitalisierung der Verwaltung an sich. Das Thema ist, dass alles schneller geht, damit Sie nicht ein halbes Jahr ohne Perso rumlaufen müssen, weil Sie keinen Termin kriegen und jemand, eine Fabrik bauen will oder eine Werkstatt oder ein Startup oder was auch immer irgendwie durchdreht, weil es einfach endlos dauert. Bürokratie und Analogverwaltung zusammen machen alles langsam. Deshalb ist die Geschwindigkeit das Thema. Schneller, 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 schneller. Wir müssen bis 28 fertig werden, sonst sind wir im Eimer. Ich meine, das ist einfach alles nicht mehr auszuhalten für niemanden. Und das ist der Job des Staates, die banalsten, fundamentalsten Serviceleistungen so hinzubekommen, dass sie nicht mehr mit dem Reisepass durch die Gegend laufen müssen.
Das ist witzig, weil sie regen sich ja jetzt ein bisschen auf, wie, weiß ich nicht, meine Eltern oder so. Oder
zurecht.
Mein Freund.
Mit dem das ist der Grüße, die haben alle recht.
Ja, richtig aus. Mit dem ich dann am Abendbrottisch sitze. Das Witzige ist ja, Sie sind ja der Staat.
Ja.
Deswegen die Frage an Sie, was glauben Sie denn, was macht es mit dem Verhältnis des Einzelnen, der Einzelnen zum Staat, wenn solche Dinge nicht funktionieren?
Das ist nicht gut, weil die Erlebbarkeit der Staatlichkeit ist zentral für die Leute, die wissen wollen, warum zahle ich Steuern. Und wenn ich das nicht beantworten kann gescheit oder wenn die Leute das nicht sehen wollen oder wenn die das Gefühl haben oder in ihrem Umfeld sehen, wenn ich einen Herzinfarkt habe, ich rufe einen Krankenwagen, der braucht 3 Stunden, bis er da ist, dann verlieren sie einfach, dann stellt sich die grundsätzliche Frage, ist diese Staatlichkeit noch richtig? Das geht ans System ran. Auch deswegen müssen wir schneller werden und müssen wir es miteinander hinbekommen. Wenn ich nicht als Ausrede, aber als Erklärung nochmal, das mit dem Ich bin der Staat und ich höre mich jetzt an, wie Ihr Freund und Ihre Eltern hier nochmal anpacken darf.
Sie dürfen sich ja auch beschweren, ne? Sie haben wahrscheinlich eine andere Verantwortung.
Aber trotzdem ist es so, dass es, Sie haben ja völlig recht, wir Politik müssen es ja liefern. Wir haben Breitband in die Breite zu bringen. Wir haben Abwärmenetze zu bringen, wir haben Wasserstoff zu bringen, wir haben Fernwärme zu bringen und noch irgendwas habe ich vergessen, aber es sind viele Sachen. Was wir nicht dürfen mit ihrem Bürgermeister und seinen 8 Leuten ist, denen zu sagen, die nächsten 10 Jahre wollen wir im Übrigen jede Straße 5-mal aufkratzen. Weil da verlieren die Leute auch die Lust. Wir haben aber nun mal die Situation, dass so mancher Bürgermeister findet, das ist sein Turf und formal hat er recht. Wir haben nun mal den Föderalismus und wir müssen zusammenbringen, was an dieser Stelle bisher nicht so richtig miteinander flutscht. Also die Gesamtstaatlichkeit dieser Aufgabe, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt, ist einfach zentral, damit Bund, Länder und Kommunen sich nicht immer hintereinander verstecken, warum es nicht geklappt hat, weil die Seite es nicht geliefert hat.
Es ist ja der Föderalismus auch historisch bedingt in Deutschland und das ist sicher auch gut so. Ist das an jeder Stelle gut so?
Wenn es so wäre, müssen wir ja nichts korrigieren. Dementsprechend, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, lass mal die Verfassung ändern oder wir machen eine Föderalismusreform und machen dafür einen Arbeitskreis die nächsten 10 Jahre. Der Deutsche Städtetag sagt, wir müssen doch da jetzt besser werden. Die Länder sagen das, der Bund sagt das, lass uns zusammensetzen und überlegen, wie man mal den einen Ruck durchs Land gehen lassen kann.
Wo sehen Sie als Grüner generell die Aufgabe des Staates? Für die Bürger und Bürgerinnen.
Der Staat muss dafür sorgen, dass die Verwaltung funktioniert. Das ist hoheitliche Kernaufgabe des Staates.
Das ist ja dann gerade schwierig.
Und der Staat muss dafür sorgen, dass die eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur bereitsteht. Infrastruktur ist Internetzugang, ist Straße, ist Wasserversorgung, ist Wärmeversorgung und all das. Das ist originäre Aufgabe des Staates. Es gibt natürlich viel mehr. Man kann über ganz viel auch philosophisch diskutieren. Und Ihre Frage ist halt eine Abstraktionsgröße. Da müssen wir vielleicht auch noch ein paar, ich weiß nicht, irgendwie Leute, die schlauer sind, als sich dazu holen, damit wir das diskutieren können. Aber in diesem Bereich ist die Bereitstellung von Infrastruktur hoheitliche Aufgabe.
Okay, und nochmal zu dem Online-Zugangsgesetz 2.0. Glauben Sie, dass das realistisch ist, dass das bis 2028, dass ich als Bürgerin das Recht habe, alle oder möglichst viele Behördengänge online zu erledigen?
Ja.
Okay.
Weil, nochmal, wir haben die Zeit gerade, um das auf ewig irgendwie dahin zu tändeln. Das ist ja Deutsch, ich glaube.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht sprechen wir uns dann 2028 nochmal. Und auch die nächste Maßnahme, die Sie mitgebracht haben, die bringt eine sehr deutsche Diskussion zur Sprache. Wir hören mal rein.
In allen anderen EU-Ländern gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. In Deutschland scheint das eher eine Glaubensfrage zu sein. Die einen kleben sich für mehr Klimaschutz auf die Straßen und fordern ein Tempolimit von 100 km/h und andere fühlen sich von Verboten gegängelt und erklären die Geschwindigkeit zur Privatsache. Eine Studie des Umweltbundesamts aus 2023 zeigt, dass ein flächendeckendes Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h innerstädtisch durchaus positive Effekte auf unser Klima habe. Denn demnach würden so die Treibhausgasemissionen um rund 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sinken. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt zu diesen Vorschlägen, das wollen die Leute nicht. Laut mehreren Umfragen unterstützen allerdings mehr als 50% der Deutschen zumindest ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen.
Das Tempolimit, große Glaubensfrage der Deutschen. Was fahren Sie denn für ein Auto und fahren Sie gerne schnell?
Ich fahre gerne schnell.
Wie schnell denn? Schneller
gesagt, als 130? Ich fahre manchmal auch ganz heimlich schneller als 130, aber ehrlich gesagt, für so viel mehr fehlen mir auch die fahrerischen Fähigkeiten. Ich habe dieses Thema gewählt, weil die Thematik ist ja absolute Mehrheit. Und es wird kein Tempolimit geben in dieser Koalition, weil es dafür keinen Konsens gibt. Wir werden uns darauf nicht einigen. Wir haben das hoch und runter gefahren und es ging mir auch echt nicht darum, jetzt noch ein letztes Mal einen Koalitionsstreit in dieser Sache anzutätteln. Aber wenn ich eine absolute Mehrheit habe, mache ich sofort. Weil das einfach eine unglaublich effektive, schnelle Maßnahme des Klimaschutzes ist und der Verkehrssicherheit und weil die Zahl der Länder auf der Welt, die kein Tempolimit haben, ist echt mickrig. Ich meine, es gibt Länder wie die Schweiz, da kommt man, wenn man zu schnell fährt und gerade durch die Tunnellandschaft in den Bergen ist es ja da besonders riskant, auch für Unbeteiligte, kommt man auch mal über eine Nacht ins Gefängnis. Und das habe ich jetzt nicht gefordert für Deutschland, aber das Tempolimit, das irgendwas total fürchterliches wäre, das sieht man in der Schweiz und in Texas, wo man auf der Rückbank eine Schrotflinte haben darf, aber trotzdem nicht schneller als 95 mph fahren darf. Und das ist das Höchste, was es gibt in Texas. Da ist es auch nicht so schlimm. Das ist alles okay.
Tatsächlich sind wir das einzige westliche Industrieland, ne, was kein Tempolimit hat. Und
ich weiß nicht, ob ich zusammenkriege, die Länder, die keine haben. Ich glaube, es ist Somalia, Syrien, Nordkorea.
In Nordkorea fällt mir auch immer ein. Ja, aber Rest.
Aber in Nordkorea sind auch die sozialen Verhältnisse nicht so, dass die Leute Bock haben, dort so schnell zu fahren.
Ich weiß auch gar nicht, was da so schnell fährt.
Es gibt natürlich die Bonzenautos. Die Parteikader haben natürlich sehr, sehr dicke Autos.
Bitte auch nicht in die Breite. Ne?
Richtig.
Ja. Warum erzürnt sich der Deutsche so, wenn es um das Thema Tempolimit geht?
Macht er das? Ich weiß gar nicht.
Naja, wir führen ja diese Diskussion medial, aber auch politisch immer, als ob es irgendwie, das ist so emotional geführt.
Also ich bin kein Volkspsychologe und ehrlich gesagt, die Mehrheitsverhältnisse in den Umfragen sind gerade zitiert worden. Wenn es auch noch eine absolute Mehrheit, wenn es eine Mehrheit im Parlament gibt, müssen wir es auch machen. Und nochmal, das geht ja über Nacht. Man muss einfach mal nur beschließen und erklären und dann wissen es die Leute. Hm. Man braucht auch nicht erstmal drauf warten, bis bundesweit überall Schilder aufgestellt worden sind. Das ist ja ein Aussprechen von, wenn Sie nach, jetzt zähle ich nicht alle Nachbarstaaten Deutschlands auf, aber egal wohin Sie fahren, wenn Sie da reinkommen, ist ein Schild am Anfang, in diesem Land gibt es ein Tempolimit von XY. 120, 130 meistens. Und wenn man dann eine andere hat, dann wird das gekennzeichnet. Wenn es nicht gekennzeichnet wird, ist es 120, 130 auf der Autobahn.
Da frage ich nochmal anders. Warum ist es für die FDP so eine Glaubensfrage?
Das weiß ich nicht, das müssen die FDP fragen.
Aber sie haben da doch schon oft mit der
FDP drüber natürlich, die wollen gesprochen. Das nicht und sei es so, ich habe das zu respektieren, das mache ich total ernst. Aber ich finde es in der Sache halt einfach anders richtig. Wir haben das miteinander besprochen, bevor wir in eine Koalition getreten sind. Also es ist nicht so, dass die uns jetzt beschummeln oder so. Die FDP hat bei den Koalitionssondierungen und bei den Koalitionsgesprächen und im Koalitionsvertrag, als wir es unterschrieben haben, jedes Mal gesagt, das machen wir nicht.
Hm.
Das ist fair enough. In der Sache finde ich es immer noch richtig.
Ein Argument ist ja von denen auch immer, dass das so ein bisschen mit der deutschen Autoindustrie zusammenhängt.
Die deutsche Automobilindustrie verkauft echt viel in all diese Staaten, die wir gerade nicht aufgezählt haben, weil das sind nämlich 190. In denen es ein Tempolimit gibt, wenn ich es richtig sehe.
Mhm.
Es gibt eine Branche, da gestehe ich ein, dass es schlecht wäre für die. Es gibt innerhalb der Tourismusbranche einen wirklichen Mikrosegment. Die werben damit, dass man in Deutschland ein Auto fährt. Da fahren dann bucht man teuer dann, ich weiß nicht, einen Tokio-München-Flug. Da kriegt man dann quasi eine Anweisung, dort gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, kriegt einen Schlüssel von einem dicken Auto mit 280 PS und dann geht man einfach mal einen ganzen Tag lang unfassbar schnell Auto fahren, was man in Japan oder wo auch immer nicht kann. Und dann fährt man wieder zurück und sagt, boah, bin ich gebrettert. Das ist eine Tourismusbranche, die ist aber jetzt irgendwie nicht systemrelevant, also ohne dass ich jetzt deren Arbeit jetzt kleinreden will.
Ja, wir wollten ja eigentlich auch in diesem Podcast-Konzept nicht über Koalitionsstreit sprechen. Man kommt ja aber nicht so drum rum. Wir wollen ja schon über politische Weltbilder sprechen, über dieses Menschenbild, was hinter einer politischen Meinung steckt. Und da interessieren sich nämlich die jungen Leute besonders für. Und es fällt ja schon auf, dass die FDP immer wieder ausschert. Das müssen wir jetzt auch irgendwie gar nicht hier vertiefen. Aber jetzt ist es ja erst wieder passiert, dass die FDP ein 12-Punkte-Papier zur Rettung der deutschen Wirtschaft veröffentlicht hat. Und es liest sich ja, also ich glaube, so viel kann man sagen, wie ein neoliberales Manifest.
Die FDP und zum Beispiel meine Partei haben weltanschauliche Differenzen. Das ist schon immer so und das wird auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit so bleiben. Die haben jetzt Parteitag, die haben jetzt aufgeschrieben, was ihre pure Position ist. Ist ihr gutes Recht, wenn sie jetzt verabschieden, fertig.
Mhm.
Wir haben auf unserem Parteitag auch nicht sozusagen vorweggenommen, was wir glauben, was die FDP mag und haben es dann erst verabschiedet. Deshalb, oh Gott.
Ja, aber man fragt sich ja schon, jetzt jemand von außen, jetzt veröffentlichen die da ein Papier, wo sie Sachen revidieren, die sie selber mitbestimmt haben, wie jetzt Bürgergeld etc.
Das ist so nicht mein Problem.
Das ist nicht ihr Problem, aber sie sind doch damit drin.
Ja, aber deren Parteitagsbeschluss ist ja binden nicht für mich, sondern für mich ist binden, was wir miteinander vereinbaren.
Hm.
Und das setzen wir auch zusammen um. Und da haben wir, ich glaube, relativ viel Gutes miteinander erreicht.
Also ihr habt ja keine negativen Gefühle zu. Man könnte ja meinen, das triggert dann irgendwie, dass man sich so denkt, boah, muss das jetzt
negative Gefühle sind kein Maßstab. Es helfen, mein inneres Feng Shui ist mir wichtiger als negative Gefühle.
Sie würden also sagen, in der deutschen Bundespolitik, Sie schaffen es, Ihr Feng Shui beizubehalten. Sie sind immer relaxed, ganz relaxed.
Ich bin nicht immer relaxed. Ich meine, dafür passiert so viel Scheiße auf der Welt, wenn ich jetzt, darf ich Scheiße sagen?
Ja. So, bloß keine Markennamen.
Ich meine, am 24. Februar, vor 2 Jahren abends, riefen mich relativ viele Freunde aus der Ukraine an, die Tage danach aus der U-Bahn-Station mit Kind auf dem Arm schlafend und haben angefangen zu weinen. Ich bin nicht immer relaxed, ich kann das nicht. Wenn ich über Afghanistan rede, bin ich kurz vorm brechen, wenn ich über den Iran rede auch und noch einiges andere. Und wenn ich mir anschaue, wie es, ich treffe laufend Geiselfamilien, die nach, also von Geiseln, die von der Hamas nach Gaza verschleppt worden sind oder auch mit Leuten, die die Verwandte haben in Gaza, die kurz vorm Verhungern sind. Relax sein ist keine Option. Aber ehrlich gesagt, die Auseinandersetzung um Koalitionsfragen, das sind Luxusprobleme. Wir haben so schön in diesem Land. Wir haben einen relativ großen, stabilen Wohlstand. Wir haben unglaublich große Freiheiten, die wir schützen müssen. Wir haben Frieden hier. Das haben viele, viele Leute auf der Welt nicht. Da ist die Frage, ob jetzt irgendwie eine Helmpflicht kommt oder ein Tempolimit. Ist wichtig. Wir kämpfen dafür mit Leidenschaft. Aber dass das jetzt irgendwie ein Grund ist, irgendwie komplett durchzudrehen, ich hätte da andere.
Okay, Sie sagen also, der Grund, warum Sie durchdrehen, sind wirklich diese außenpolitischen Sachen, die wieder
kommen. Ja, was heißt denn außenpolitisch?
Die Krisenherde auf der Welt.
Ich glaube, dass wenn man Leid gesehen hat, Unfreiheit gesehen hat, Krieg gesehen hat, und ich habe nicht nur als Kind im Iran, sondern auch als Außenpolitiker unendlich viel Leid gesehen, in Lagern um Syrien herum, beispielsweise in Jordanien, in Libanon, Leute, die mehrere Jahre mit kleinen Kindern auf Müllhalden gezeltet haben. Wenn man diese Leute, oder auch Armut in Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt, in Djibouti, ich glaube, dann weiß man zu schätzen, was wir hier haben. Hm.
Da hört man ja auf
das jeden ist Fall aber jetzt ein weiter Schritt weg vom Tempolimit, glaube ich.
Ja, aber es war vielleicht auch manchmal spannender. Ne? Sie haben das relativ schnell abgefrühstückt, das Tempolimit.
Da ja, war dann alles macht Sinn, sollten wir machen. Gibt keine Mehrheit, bei einer absoluten Mehrheit machen wir es.
Alles klar, Punkt. Dann würde ich jetzt mal auf diese andere Sache gucken, nämlich, dass Sie sagen, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, wo Sie aufgewachsen sind und was Sie in Ihrem Leben schon gesehen haben. Erleben Sie das bei Kollegen, Kolleginnen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, weil sie in Deutschland geboren sind, im Einfamilienhaus aufgewachsen sind? Wie erleben Sie das?
Zweierlei. Erstens, ich habe, als ich vor sehr langer Zeit in den Bundestag einzog,
2006,
genau, ja. Habe ich die für mich damals überraschende Erfahrung gemacht. Ich habe ein anderes Verständnis, eine Verständigungsebene mit den Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung der DDR waren. Und zwar egal, ob welche Partei, Katrin Göring, Eckhard Bauer, Werner Schulz von den Grünen, Martin Luther von der sächsischen CDU. Dieses Unfreiheit erlebt haben, hat eine andere Verbindung und hat eine andere Tiefe. Und nochmal, ich hoffe, dass Leute, die das nicht erlebt haben, trotzdem aufstehen an der richtigen Stelle und kämpfen. Das ist das eine. Das zweite habe ich vergessen.
Hat sie das auch politisiert? Also sind sie mit einem Ungerechtigkeitssinn in die Politik gegangen?
Ich bin ehrlich gesagt in die Politik gegangen. Sie kennen die Ghostbusters?
Ja, ja, ja.
Bei
ja,
den
ja.
Ghostbusters gibt es die negative Energie, mit der detektiert man die Geister.
Hm. Für alle von der Gen Z, die uns jetzt zuhören, ne? Die wissen nicht, was das
natürlich
ist.
Natürlich wissen die das. Es gibt auch irgendwie ganzen Remakes.
Ja, weil ich hab's auf TikTok jetzt nicht so richtig gesehen, bin okay, ich ehrlich. Also Geisterfilm, also, Geisterjäger.
Die Geisterjäger detektieren die negative Energie der Geister und wenn die gefunden haben, werfen sie eine Geisterfalle und dann schießen sie mit den Protonstrahlern auf die Geister und ziehen sie in die Geister. Aber es ist jetzt richtig, ich glaube schon.
Ja.
So, diese negative Energie ist der Grund, warum überhaupt Leute Politik machen, weil wenn die Welt perfekt ist, muss ich ja nichts mehr machen. Anna Lührmann ist jetzt im Auswärtigen Amt Staatsministerin und zuständig für Klimadiplomatie. Sie ist mit 13 politisiert worden, weil ihr Lieblingsbaum vor ihrem Fenster, Kinderzimmerfenster gefällt wurde. Die hat geweint, ist dann zu Greenpeace-Jugend, dann zu Grünen-Jugend. Heute kümmert sie sich ums Weltklima. Haben alle. Nochmal, Sie können jede einzelne Person, die sich engagiert und muss nicht in der Partei sein, fragen, irgendwas ist doof, also muss ich es ändern. Mhm. Bei mir war das Frankfurt, habe ich schon mal gesagt, dass ich aus Frankfurt bin. ich komme nach Deutschland, das ist meine neue Heimat, ich reiße mir ein Bein aus, damit ich hier ankomme, ich lerne die Sprache, habe beste Freunde, die mir bis heute meine besten Freunde sind, Gude, Olli und Matze und Fares und Benny und wie ihr alle heißt, ihr Verrückten. Branko, darf ich nicht vergessen, das will ich gedisst. Und dann bin ich im Frankfurter Bob und dann gehe ich, halte ich irgendwann die Tür auf am Kaufhaus und die Person kriegt Kulturschock. So, alle diese.
Wie äußert sich der dann?
So diese komplett, dieses Entsetzen im Gesicht, gucken, ob die Tasche noch da ist. Ich bin jetzt hochprivilegiert als Parteivorsitzender und Abgeordneter, aber diese täglichen Rassismuserfahrung, die viele Leute machen, das war für mich entscheidend, um in der Partei zu gehen. Und bei den Grünen bin ich gelandet, weil die mich nicht gefragt haben, wo kommst du her, weil es einfach nicht wichtig ist in diesem Laden. Darauf sind wir auch sehr, sehr stolz.
Mhm. Würden Sie sagen, Sie machen diese Erfahrung heute noch?
Ja, klar. Ich kann so stundenlang, während wir hier gerade ausgestrahlt werden, kriege ich wahrscheinlich wegen der Ausstrahlung 300, das ist übertrieben, aber ich würde sagen so 15 bis 20 rassistische Zuschriften.
Digital,
und
ne?
Mhm. Ganz viele von denen sind echt lustig. Im Iran aufgewachsen, du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Ist doch geil.
Ja.
So, das ist ganz viele.
Ja, wo setzt man da an, ne?
Ja, ne? Ja. Kauft mich einen Globus, Leute. Aber es gibt natürlich auch die, die wehtun, auch wenn die gegen Angehörige gehen. Und da gibt es natürlich die, die sehr deutlich jenseits des Rechts sind und Volksverhetzungen, die werden noch zur Anzeige gebracht. Aber nochmal, mir geht's gut. Weil ich hab hier eine Bundespolizei, die ich anrufen kann, eine Bundestagspolizei, die ich anrufen kann. Es gibt Leute, die sind auf der Gasse unterwegs und die haben den Schutz nicht.
Das heißt, sie hätten auch bei der SPD landen können, wenn die nicht gefragt hätten,
wo sie sind. Ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich da hingehe. Ich war auch bei denen. Ich bin, glaube ich, in so einer komischen Theoriegruppe gelandet. Die haben ganz merkwürdige Sachen diskutiert, waren danach alle besoffen und dann bin ich da nicht hingegangen.
Haben die auch gerappt?
Nein.
Haben die bei den Grünen gerappt?
Nein, ich habe gerappt bei den Grünen.
Okay, also Sie waren der einzige Rapper bei den Grünen.
Nee, aber ich habe den Wahlkreismitarbeiter von Joschka Fischer damals vorher schon gekannt, weil wir zusammen beim DJing-Workshop waren, wo ich habe nie gedjed als Soundmischer oder Trackmischer, aber ich wollte einfach wissen, was die da so machen. Mhm. Ich hatte einen DJ, der wollte es mir nicht erklären, der hat mich nur ausgelacht. Und der Volker, der war bei diesem Workshop und den sah ich dann bei den Grünen wieder und wunderte mich und staunt.
So kann es gehen manchmal. Mhm. Bevor wir das nochmal vertiefen, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Tempolimit, gucken wir nochmal auf das dritte Thema, das Sie mitgebracht haben. Es ist heute, gestern, morgen aktueller denn je. Es geht um die Sicherheit Deutschlands und die Sicherheit Europas.
Spionage, Putschpläne, Verschwörungen und ein Angriffskrieg mitten in Europa. Die Bedrohungen für die innere und äußere Sicherheit haben in den letzten Jahren zugenommen. Zuletzt hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Schwachstellen der europäischen IT-Sicherheit, digitaler Systeme und kritischer Infrastrukturen schonungslos offengelegt. Da kann man sich schon mal fragen, sind unsere Nachrichtendienste eigentlich für diese Herausforderungen gewappnet? Der Deutsche Bundesnachrichtendienst steht seit längerer Zeit in Kritik. Er sei ein zahnloser Tiger, der Fehleinschätzungen macht und dringend zu reformieren sei.
Was machen wir da?
Mein Thema ist, dass wir das europäisch koordinieren. Natürlich kann man jede einzelne Agentur sich angucken. Ist es gut? Ist es rechtsstaatlich genug? Ist das Transparenzgebot im Rahmen des Möglichen in so einem Job auch auch da gibt es genug parlamentarische Kontrolle? Und sind die effizient? Und manchmal sieht es doof aus. Manchmal ist auch gar nicht so. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wenn der BND-Chef am ersten Tag des Ukraine-Krieges in Kiew ist und dann evakuiert werden muss, fragen natürlich alle, hast du es vorher nicht kommen sehen oder was ist mit dir los? So.
Ja.
Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, reden wir ausreichend miteinander, was wir denn wissen, was andere Staaten brauchen innerhalb der Europäischen Union? Und die Antwort ist nein.
Also Ihre Maßnahme auf das Problem, was wir beschrieben haben, wäre die Gründung einer europäischen Nachrichtendienstagentur.
So ist es.
So, für alle, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind im Thema, kann bei uns manchmal sein, das ist ja auch okay. Der Bundesnachrichtendienst, der hat den Auftrag, alle Informationen von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu sammeln, auszuwerten und an die Bundesregierung weiterzutragen. Es gibt den Verfassungsschutz, auch immer wieder in den Medien.
Wobei, davon gibt es 17 Ämter, ne? Eins im Bund und nur 16 in Ländern.
Und die gucken sich die Sachen im Inland an, zum Schutz der Verfassung. Und dann gibt es noch den MAD, den militärischen Abschirmdienst. So, und Ihre Idee
ist... Und der ist nur für die Innereien der Bundeswehr zuständig.
Genau. Ihre Idee ist es jetzt, dass zusätzlich zum Bundesnachrichtendienst es noch eine europäische Ebene gibt, auf der sich, so habe ich es jetzt verstanden, alle Bundesnachrichtendienste oder die Formate, die es da gibt in anderen Ländern, zusammenschließen und austauschen.
Wir haben immer wieder, und das liegt in der Natur dieser Angelegenheit, Koordinationsschwierigkeiten. Natur der Angelegenheit ist, ein Nachrichtendienst teilt in der Regel nicht gerne und nicht oft das, was er hat.
Ist ja auch Teil des Geschäftsmodells.
Ja klar, ne? Genauso. Wobei es zwischen Partnerstaaten ist so oft so ist, dass man schon einander austauscht, um vor akuten Gefahren zu warnen. Und zuweilen ist es auch ein Tauschgeschäft. Die einen geben den anderen das, dafür kriegen sie das. Und das an sich ist nicht gut, läuft auch in Deutschland nicht 100% perfekt, auch nicht zwischen Bund und Ländern beispielsweise. Es gibt andere Architekturen in anderen Ländern. In Frankreich ist der Aufbau anders, ja auch kein Föderalstaat. In Griechenland ist anders, in Portugal ist anders und so weiter. Es gibt eine Reihe von Beispielen, die man nennen kann, und wo es schiefgelaufen ist. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, wo man sieht, dass es ja hilfreich ist. Wir haben zurzeit auf dem Tisch die nachrichtendienstlichen Informationen aus Tschechien, über Abgeordnete der AfD, bei denen es Tonspuren gibt, wie sie Geld bekommen für politische Gefälligkeiten. Das nennt man Korruption. Je nachdem, was sie auch gemacht haben, vielleicht sogar Spionage.
Aus Russland, muss man dazu sagen.
Genau, aus Russland. Und das ist gut, dass die Tschechen das mit uns geteilt haben. Negativbeispiel, und wie gesagt, es gibt für beide Fälle jeweils viele Beispiele. Es gab diesen fürchterlichen Terroranschlag vor ein paar Jahren in Paris. Und sozusagen auf dem Konzert und auf dem Fußballspiel und auf dem Restaurant und so weiter. Und zwei der Terroristen waren den Behörden in Griechenland schon mal aufgefallen. Die haben auch gesehen, dass die radikale Islamisten sind, haben sie beobachtet. Und als sie das Land verlassen haben, haben sie die Beobachtung eingestellt und haben diese Information nicht geteilt. Nicht, weil die Griechen irgendwie böse sind oder wollten, dass die irgendwas Doofes in Frankreich machen, sondern weil es normal ist, dass man diese Information erstmal nicht teilt. Und diese Agentur, die Nachrichtendienstagentur in Europa, soll dafür sorgen, dass nicht selber sozusagen europäische Agenten unterwegs sind, sondern das, was sowieso zusammengetragen wird in demokratischen Rechtsstaaten in der Europäischen Union, geteilt wird. Das gewährleistet ist, dass wenn es eine Information gibt, die einen Terroranschlag in Madrid verhindern würde, die in Slowenien erhoben worden ist, oder Spionagefall in Irland und das haben sie in Italien herausgefunden, dass der miteinander das auch sagt. Und das gibt's bisher nicht. Es gibt nur eine koordinierende Stelle im Kampf gegen Terrorismus in der Europäischen Union. Das ist aber, ehrlich gesagt, auch personell mickrig. Und das Mandat ist auch nicht, dass man die Informationen alle teilt, sondern das ist nur ein Bereich.
Jetzt ist ja aber schon auf nationaler Ebene das schwer, Diskretion zu bewahren. Wird das nicht völlig ad absurdum geführt, das komplett in der EU zu vernetzen? Also endet das nicht im Chaos?
Es endet nicht im Chaos. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass man einander jetzt reinfuscht. Es geht nicht darum, dass jetzt die Deutschen sagen, wir wollen jetzt mal einfach wissen, was, keine Ahnung, in Wien los ist, da schicken wir jetzt mal ein paar Leute hin, die da spionieren gehen. Es geht darum, dass wenn die in Wien ihre Arbeit machen und sehen, da ist aber jemand, da hat Böses in Deutschland vor, was auch immer. Und nochmal, die Arbeit in Wien ist dann parlamentarisch auch kontrolliert und ist auch demokratisch und rechtsstaatlich abgesichert. Dann müssen sie in einen Pool, müssen auch gar nicht sagen, dass sie das waren, können zum Beispiel in einen Pool von Informationen, die relevant sind, nach Brüssel die Information weitergeben und die können es dann weitergeben an Deutschland. Das geht um die Koordination einer Arbeit, die es zurzeit nicht gibt, die nochmal, wenn sie läuft, aber halt nur punktuell und halb teilzufällig läuft, super fruchtbar ist, aber wo sie nicht läuft, gibt es halt Schaden.
Jetzt dürfen ja Nachrichtendienste per se frei entscheiden, mit wem sie ihre Informationen teilen, auch wegen des Quellenschutzes. Würde das nicht dagegen laufen?
Das ist nicht ganz so, dass sie das frei entscheiden dürfen. Es gibt teilweise auch Kooperationsverträge. Also die Amerikaner, die Briten, die Neuseeländer, die Australier und die Kanadier, das sind die Five Eye Nations, also die fünf Staaten, die englisch sprechend unterwegs sind, die haben seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, einen Kooperationsvertrag, wo sie sich auch gegenseitig verpflichten, einander Informationen, die relevant sind, zu geben.
Die sind doch ein Nerd, ne? Also die sind schon tiefer drin.
Entschuldigung.
Jetzt steht aber der BND und um den geht es ja dann, wenn es um diese internationale Vernetzung geht. Aktuell.
Nein, es geht nicht um BND, es geht um alle. Also der BND darf nicht in Münster ermitteln. Wenn aber der Verfassungsschutz, wenn der Verfassungsschutz in Münster rausfindet, da sitzen Leute, die bauen gerade ein Bombencocktail und haben einen richterlichen Beschluss, hören deren Kommunikation ab und die reden die ganze Zeit über den Weihnachtsmarkt in Kopenhagen, möge das alles Hirngespinst sein, was ich hier erzähle, dann würden die dann über die Europäische Agentur dann in eine Systematik kommen, bei der gewährleistet ist, dass die Dänen wissen, da kommen böse Jungs und wollen einen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt machen.
Gut, am Verfassungsschutz gibt es auch genügend Kritik, gab es in den letzten Jahren genügend Kritik, auch an der Führung.
Klar.
Und auch am BND gibt es viel Kritik. Der Ex-BND-Chef Bruno Kahl sagte jetzt erst der Welt, der BND sei ein zahnloser Tiger. Ist das der richtige Zeitpunkt, um das jetzt so europäisch zu öffnen, wenn es gerade noch so viel
aber
zu tun gibt?
Aber gerade deswegen, weil diese einzelnen Dienste nicht alles haben, was die selbst jeweils glauben zu haben zu müssen. Und bei manchen der Klagen teile ich die Auffassung, bei manchen teile ich das gar nicht. Es ist doch erst recht notwendig, dass man zusammenlegt. Dann hat man doch erst recht ein dichteres Bild über die Gefährdungslage.
Gab es für Sie so einen Schlüsselmoment, wo Sie gedacht haben, jetzt ist es Zeit dafür, das zu machen?
Ehrlich gesagt, es war diese Griechenland-Geschichte, die ich beschrieben habe. Und das war ein ganz grauenvoller Abend für mich persönlich. Ich habe darüber auch irgendwie geschrieben. Ich war mit meinem kleinen Kind zu Hause, meine Frau war weg, dann hatten wir noch einen Breitscheidplatz. Da war meine Frau mit der Großen auf dem Weihnachtsmarkt und ich wusste nicht, auf welchem Weihnachtsmarkt. Und ich habe gesucht und gesucht und auch bei dem Fall weiß man, dass wir nicht vertiefte Informationsquellen hatten, die wir hätten haben können aus Italien in dem Fall. Nochmal, es ist kein Blame Game. Es geht nicht darum, dass die Italiener was falsch gemacht haben. Das System ist nicht ausreichend, wie es ist. Und es ist auch denkbar, dass es Ähnliches gibt, wo die anderen aus Deutschland die Informationen nicht bekommen haben. Das zu ändern ist das Thema.
Wie würde das funktionieren? Sind dann alle EU-Staaten Teil dieses Rates?
Das ist in der Regel so, dass diese EU-Agenturen alle beinhalten und alle stimmen eigentlich zu, wenn eine neue Agentur geschaffen wird.
Jetzt gibt es ja aber auch Kritik an der Rechtsstaatlichkeit oder zumindest Zweifel an der kompletten Rechtsstaatlichkeit einiger EU-Länder.
Ja, es gibt bei einem Land sehr große, laute Kritik, das ist Ungarn. Es ist korrekt und auch andere Staaten haben immer wieder Dellen gehabt. Ich habe gerade Österreich genannt. In Österreich gab es eine richtig große Staatsaffäre um die Frage, ob es Einfluss geben sollte jenseits der rechtsstaatlichen Regeln ob das Innenministerium versucht hat, Quellen auch zu unterdrücken, die Arbeit des Innenministeriums dann kritisiert hätten, weil es halt fishy war, was da passiert ist.
Ja, auch Polen war mal kurz.
Ja klar, auch Polen vor den letzten Wahlen war auch teilweise sehr, sehr schwierig. Man gibt immer wieder solche Fälle, über die man sprechen kann und auch muss. Wir hatten das immer wieder in der EU. Manchmal hat sich dann irgendwie über die Zeit dann gelegt, manchmal nicht. Aber diese Arbeit, die Arbeit einer solchen Agentur muss ja dann auch kontrolliert werden.
Ja, wer kontrolliert das?
Kann man drüber reden? Man muss miteinander zu einem Konsens kommen. Ich würde sagen, zum Beispiel das Europaparlament. So wie es Gremien gibt im Deutschen Bundestag, oder in den Landtagen, die sich jeweils die nachrichtendienstliche Arbeit sehr genau anschauen, kann man es genauso auch in Europa machen. Gibt auch andere denkbare Konstruktionen, wo es nicht nur Europaabgeordnete sind, sondern auch nationale Abgeordnete, die dazukommen. Aber solche Kontrollgremien für alle möglichen Dinge, von Finanzen bis was auch immer, die gibt es zuhauf in der Europäischen Union.
Ist eine geübte Praxis. Und jetzt ist aber auch immer wieder ein Vorwurf an die EU, dass es ein Riesenverwaltungsapparat ist. Jetzt macht man da noch so ein Gremium auf. Dieses Gremium muss noch jemand kontrollieren. Ist das nicht wieder ein riesiger Bürokratieaufwand?
Nein. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Rechenschafts- oder Berichtspflichten einführen, in die Breite tragen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie den Leuten draußen sagen, liebe Leute, ihr müsst jetzt gucken, das. Es geht ja nicht um Staatsbürgerinnen und Staatsbürger oder Unternehmen oder so. Es geht darum, dass die Arbeit koordiniert wird. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn eine solche Agentur käme, wenn eine echte solche Koordination gäbe, dann würde es ein paar Jahre dauern, dann würde die Arbeit auch deutlich einfacher und teilweise auch deutlich effizienter in der Nationalstaat.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen und bewegen uns mal so in die letzten 10 Minuten. Und da würde ich gerne nochmal auf dieses Rap-Thema natürlich kommen. Wir sind ja hier das junge Programm, da müssen wir zumindest kurz darüber sprechen.
Da guckt jemand sehr begeistert, ich hätte gerne ein Foto.
Nein, ich bin natürlich großer Rap-Fan.
Was denn so?
Kendrick Lamar, bin ich großer Fan.
Läuft bei dem.
50 Cent habe ich früher viel gehört. Früher aber jetzt schon.
Aber Lamar ist halt Storyteller.
Ein Poet quasi. Ne? Der hat auch mal einen Pulitzer-Preis gewonnen. Aber ihren Song habe ich mir natürlich auch mal angehört.
Oh, welchen?
Ein Song aus 2009.
Oh, okay. Es gibt einige, aber es ist der einzige, der man wirklich auch gescheit findet. Ich bin sehr stolz darauf.
Ja.
Dass der Rest gut versteckt ist.
Sehr gut. Was ist denn Rap für Sie? Was war Rap für Sie als Jugendlicher oder als jüngerer Mensch und heute noch?
Trotz.
Gegen wen?
Gegen Ungerechtigkeit, gegen das, was mir stinkt, gegen das, was ich nicht ausstehen will und ausstehen kann. Aber ehrlich gesagt, ich finde, ich bin der erkenntnisreichste Rap-Historiker von allem. Mhm. Und immer wenn ich da lese, so, wir reden jetzt mal über 50 Jahre Rap, und da rege ich mich immer auf und erkläre, was an Details daran falsch sind, was da gerade berichtet worden ist. Aber es war immer so. Rap ist immer Trotz gewesen. Mhm. Trotz in den Worte gefasst und ein riesen Aufstehen gegen das, was man nicht haben will.
Was hören Sie denn jetzt noch so?
Also ich muss sagen, ich habe diese Woche irgendwie eine Neuentdeckung gemacht und ich mache seit einer Woche etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich höre seit einer Woche Country.
Beyoncé.
Ja.
Ah, okay, gut.
Das ist echt abgefahren. Ich bin schockiert über mich selber.
Ja.
Ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen Politik dabei, bei der Motivation. Ich meine, das krass ergeht nicht, oder?
Ja, also sie reclaimt ja dieses Genre,
ja,
ne?
Ja, es ist ja. Wahnsinn. Ja. Aber es ist ja nicht nur reclaimen. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt, ich meine, das Weißeste, was es gibt, ist in den USA ist Country, ist Nashville.
Mhm.
Und die erobern gerade Nashville. Die hören alle, alle hören Beyoncé. Aber es ist nicht nur das. Die hat ja irgendwie auf dem Album featured ja, was weiß ich, Willie Nelson und Dolly Parton und diese ganz, also wenn Johnny Cash noch am Leben wäre, wahrscheinlich auch nur ihn. Mhm. Und dann covert sie Jolene. Und ich dachte, ich drehe durch. Das kann doch nicht sein. Die covert Jolene ist einfach irgendwie gängig. Ich habe nach der Revolution war im Iran ja so ziemlich alles verboten in der Popmusik und in westlicher Kultur. Und wir hatten eine Videokassette, die wir als ganze Verwandtschaft, ich glaube, 10.000 Mal gehört haben, da waren einfach irgendwelche Lieder. Die haben wir nachts heimlich Fenster zugemacht, Gardinen zugemacht und dieses Video alle geguckt. Meine Oma war so, und meine Tanten und meine Onkel und meine Cousins und Cousinen. Und da war dieses Lied auch dabei.
Jolene.
Deshalb ist das irgendwie ganz, ganz tief in der DNA so. Aber die dreht da das ganze Lied. Das stellt sich ja komplett auf den Kopf. Das Lied von Dolly Parton ist: Jolene, nimm mir nicht den Mann weg. Ich weiß sonst nicht, wie ich dir jemals wieder leben soll. Und Beyoncé stellt sich hin und sagt, ey, ich weiß, warum du meinen Mann haben willst, aber ich bin hier die Königin. Das ist einfach eine komplett andere Attitüde, mit der sie Country komplett auf den Kopf stellt.
Mhm.
Und das ist nicht nur Reclaimen, das ist nicht nur sozusagen kulturelle Aneignung, das ist eine komplette Weiterentwicklung auf eine Art und Weise, wie ich es sich vorstellen kann, dass die Königin der schwarzen Musik jetzt Country weiterentwickelt. Boah. Ich komme jetzt komplett vom Rap weg, aber ich bin echt geflasht von diesem Album.
Sie sind Fan.
Ich war noch nie Beyoncé-Fan. Und Country-Fan sowieso nicht. Aber das Album, das sprengt mein Gehirn. Hm. Also, ich meine, die.
Das war ein schönes Zitat.
Das ist, ja. Dankeschön. Ich bin für meinen Poesie-Künstler bekannt. Aber ich meine, das ist, ich habe ganz, ganz große, ich kriege ganz flatterige Augen, wenn ich zum Beispiel, die ganz alten politischen Songs Anfang der 70er Jahre so hören, ist vor Rap noch. Und die entwickelt das ist alles die Vollendung von all dem.
Hm.
Also das ist, boah.
Okay, halten wir mal fest, Beyoncé. Hören Sie auch Deutschrap?
Ja, klar.
Was denn so?
Frankfurter.
Chill und Abdi.
Ja, das sind ja eher sozusagen, also eher so die Alten. Aber ja,
wer ist das denn? Ich bin ja nicht so
der
alt.
Der beste deutsche Rapper jemals ist Tone. Es gab nie einen besseren. Ich glaube auch nicht, dass es jemals einen besseren geben wird.
Mhm.
Und der hat also alle gescheiten und ernstzunehmenden Metronome in Deutschland der letzten Jahrzehnte sind nach ihm geeicht worden. Der hat Tightness erfunden und ist der König aller Battle-Rapper, auch wenn er kommerziell nie erfolgreich war, was echt eine Schande ist. Mhm. Aber Tone ist Gott.
Mhm.
Aber ich höre, also Moses war nie so meins, aber Azad und wie die alle, das Frankfurter Zeug.
Mhm.
Hafti ist ja kein Frankfurter, der tut nicht so, aber ich muss auch sagen, ich habe das früher war nichts für mich, aber heute erkenne ich deutlich mehr Selbstironie darin, das macht es auch einfacher zu ertragen und zu hören.
Wann hören Sie das denn? Sie haben ja
Vega,
einen sehr stressigen
Vega. Super.
Sag
super
mir gar nichts.
Vega?
Muss ich gleich mal anhören.
Vega ist groß.
Wann hören Sie das denn? Die haben ja einen sehr stressigen Tag.
Ehrlich gesagt zum Runterkommen. Teilweise auch so zwischen 1 und 3 Uhr morgens, wenn ich mit der Eintracht auf der PlayStation nochmal die Champions League gewinnen muss, dann geht es.
Ist diese Art von Deutschrap, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist das politisch?
Nein, meistens nicht, nein. Und ehrlich gesagt gibt es auch sehr viel bemühten Politrap, der einfach nur peinlich ist.
Ganz okay, viel. Also manchmal darf es dann auch Straße sein.
Ja, klar. Ich meine, ich höre nicht Musik wegen der Botschaft, ich höre Musik, wenn die gut ist. Und es gibt zu viel, es gibt auch sehr, sehr guten Mix von Botschaft und also nicht alles, aber ein paar Sachen von der Antilopen-Gang sind wirklich geil, auch wenn das ein bisschen boring ist, sie jetzt auf die abzuziehen. Aber ganz, ganz oft ist es so, dass die Leute, die eine ganz strange, heftige politische Message haben, einfach das auf Kosten der Qualität der Musik und der Echtheit der Musik machen und das ist dann abtönt.
Okay, jetzt nochmal letztes Gedankenexperiment. Ich habe hier eigentlich aufgeschrieben, wenn sie sich jetzt auf ein Duell mit Wissing nochmal übers Tempolimit einlassen müssen. Aber wir haben ja schon gehört, sie sind da total zen und sie wollen da auch nicht mehr diskutieren. Deswegen, wenn jetzt, sagen wir mal, 2028, wie durch Wunderhand, die Verwaltung ist digitalisiert.
Ja.
Was hören Sie dann für einen Song zum Feiern?
Kraftwerk, aus Prinzip. Ich höre dann Autobahn von Kraftwerk, weil die Autobahn, die Datenautobahn in Deutschland dann auch in der digitalen Verwaltung ein.
Datenautobahn, das ist ein Wort aus 2004 oder so, aber ja.
Also,
ja,
das stimmt, aber Kraftwerk ist ja 10 Millionen Jahre alt und das war noch nie meine Musik, ich habe das noch nie geil gefunden. Aber die haben auch Hip-Hop im Übrigen maßgeblich mitgeprägt.
Mit Kraftwerk verabschieden wir uns hier aus dieser absoluten Mehrheit. Herr Noripur, danke, dass Sie da waren. Danke für Ihre Ideen und danke, dass ihr zugehört habt. Bis
danke
dann.
Danke auch.
Ciao. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.